Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Oskar, dem Podcast der Schreibwerkstatt. Ich bin Annalena, Peer-Tutorin der Schreibwerkstatt und nehme euch heute ein wenig mit in das Thema Recherche. Recherche, der Grundstein einer wissenschaftlichen Arbeit. Aber wie recherchiere ich richtig? Worauf muss ich achten? Wie finde ich, was wirklich relevant ist? All diese Fragen und noch einige mehr werde ich heute in dieser Folge beleuchten. Außerdem unterhalte ich mich mit Kerstin Wienicke, der Leiterin der Bibliothek in Suderburg, und stelle ihr ein paar Fragen, inwiefern die Bibliothek bei der Recherche behilflich sein kann. Erst einmal ist Recherche nicht unbedingt gleich Recherche, sondern meistens vollzieht sie sich in mehreren Schritten. Das bedeutet, der erste Schritt deiner Recherche wird erstmal als grober Überblick dienen. In der zweiten Recherche wirst du dich schon sehr viel intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt haben und dementsprechend gezielter und fokussierter recherchieren. Und in einer dritten Recherche, die vermutlich kleiner ausfallen wird als die vorherigen, noch einmal spezifisch in einzelnen Themenschwerpunkten arbeiten. Aber wie genau dein Prozess einer Recherche ablaufen könnte, erläutere ich dir anhand von Beispielen jetzt in dieser Folge. Dafür nutze ich die häufigsten gestellten Fragen oder Aussagen, die uns in der Schreibwerkstatt zum Thema Recherche erreicht haben. Und beginnen werde ich mit zu meinem Thema: Gibt es keine Literatur? Das stimmt in der Regel nicht. Natürlich gibt es für einige Themen mehr Material als für manch andere und im Zweifelsfall findet man gefühlt erstmal für jedes andere Thema Infos, außer für das eigene, für das man gerade sucht. Bedeutet also, nicht aufgeben, sondern vielleicht die Suche nur ein wenig optimieren. Denn wenn wir mal ehrlich sind, interessieren uns doch die Themen mit den bisher noch wenigen vorhandenen Infos meistens sehr viel brennender als die, mit denen sich schon viele vor uns beschäftigt haben oder nicht. So, jetzt aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Du sitzt an deiner Arbeit mit einem super spannenden Thema, aber findest einfach nicht die Literatur, die du brauchst. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du zu deinem Thema schon eine Fragestellung, eine Zielsetzung und vielleicht sogar eine Arbeitshypothese hast, also einen genauen Fokus für deine Arbeit. Falls nicht, solltest du diese Folge hier unterbrechen und dich zuerst mit dem Material zum Dreischritt befassen. Mit dem Fokus deiner Arbeit setzt du dich einfach mal mit einem leeren Blatt Papier hin und schreibst in Schlagworten alles auf, was dir passend dazu einfällt. Es gibt kein richtig oder falsch dabei. Dieses Cluster nutzt du jetzt, um thematische Verbindungen zu bilden. Die entstandenen Themengrüppchen kannst du nicht nur zum Aufbau einer Gliederung nutzen, sondern auch, um fokussiert zu recherchieren. Du wirst merken, der Berg, der vor dir liegt, wird so schon um einiges kleiner erscheinen und das, obwohl du mit der eigentlichen Recherche noch nicht begonnen, sondern nur ein wenig strukturiert hast. Du siehst, eine gute Strukturierung deiner Arbeit und eine zielführende Recherche sind eng miteinander verknüpft. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll, ist meistens die nächste Frage. Die Ostfalia hat an jedem ihrer Standorte eine Bibliothek und einen großen Online-Katalog zum Suchen. Außerdem bietet sie noch weitere Kataloge zur Fernleihe an, wie den GVK, den Gemeinsamen Verbundskatalog, oder den KVK, den Karlsruher Virtuellen Katalog. Viele elektronische Medien, wie beispielsweise Opus, eine Plattform, auf der studentische Abschlussarbeiten und Veröffentlichungen der Ostfalia zu finden sind. Klicke dich doch einfach mal ein wenig durch die Website der Kataloge der Bibliothek. Die Suche in den Katalogen funktioniert bei allen sehr ähnlich über eine Stichwortsuche. Dafür werden jetzt die zuvor aufgeschriebenen Schlagworte interessant. Durch ein Plus zwischen den Schlagworten kann Literatur gefunden werden, die beide Schlagworte beinhaltet. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit mehr als zwei Schlagworten. Im Gegensatz dazu kann durch ein Minus ein bestimmtes Schlagwort ausgegliedert werden. Beispielsweise suche ich nach Literatur, die das Thema Recherche behandelt, aber sich nicht mit der Online-Recherche befassen soll. Eine weitere Hilfe bietet der Katalog der Ostfalia selbst. Wenn du ein für dein Thema interessantes Buch gefunden hast, gibt es unter den Titeldaten einen Bereich mit Schlagworten, die ebenfalls passend zu genau dem behandelten Thema in diesem Buch sind. Durch die Hyperlinks der Schlagworte können wieder neue Inspirationen, Literatur gefunden werden. Doch auch hier bestätigen Ausnahmen wieder die Regel. Es gibt auch Einträge, für die es keine weiteren Schlagwortvorschläge gibt. Aber ganz ohne neue Inspiration für eine weitere Suche bist du dann trotzdem nicht. Du kannst mal in deiner schon gefundenen Literatur nach den verwendeten Quellen schauen und selbst wenn in deiner aktuellen Literatur nichts zur Beantwortung deiner Fragestellung zu finden sein sollte, bedeutet das ja nicht, dass in den verwendeten Quellen dazu nichts geschrieben steht. Du merkst mittlerweile sicherlich schon, wie viele Möglichkeiten du für die Literaturrecherche hast, sodass es sogar vorkommen kann, dass du in das andere Extrem rutschst. Ich kann mich nicht entscheiden, da es so viel Auswahl gibt. Für viele sicherlich ein Luxusproblem, doch wenn man erstmal davor steht, kann es ganz schöne Bauchschmerzen bereiten. Dabei ist vielleicht wichtig zu wissen, dass bei der ersten Recherche erstmal nur grob geschaut werden muss, ob die gefundene Literatur auch wirklich hilfreich ist. Bedeutet, meistens reicht ein Überfliegen der Gliederung, der Einleitung, vielleicht die Anfänge relevanter Kapitel. Hier solltest du auch zwischen Literatur unterscheiden, die nur ungefähr zum Thema passt und welcher, die genau auf einen Bereich der Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit abzielt. Meiner Erfahrung nach fällt so häufig vieles beim intensiveren Lesen schon wieder raus. Auch dabei kann ich hauptsächlich den Tipp vom Anfang wiederholen, herauszufinden, was will ich überhaupt? Je klarer dieses Ziel vor Augen ist, desto stärker wird sich die Literaturauswahl auch wieder einschränken. Um den Fokus der Arbeit nicht aus den Augen zu verlieren, hilft mir immer die Visualisierung. Wie du diese gestaltest, ist dabei ganz dir überlassen. Ich könnte mir gut eine Art Flussdiagramm mit den wichtigsten Meilensteinen vorstellen. Oder vielleicht reicht dir auch schon deine Gliederung vollkommen aus, um nicht abzuschweifen. Aber ab wann habe ich denn nun zu viel Literatur? Zu viel Literatur gibt es von dem Sinne her gar nicht. Es gibt nur relevante und nicht relevante Literatur. Und bei der relevanten Literatur wirst du mit der Zeit das Gefühl entwickeln, wann ein Themenbereich erschlossen ist. Ich habe es immer daran gemerkt, wenn weitere Texte keine zusätzlichen Informationen mehr gebracht haben. Ein anderes Kriterium wäre, wenn alle aufgestellten Fragen zu dem Unterpunkt mit dem bestehenden Material beantwortet werden können. Was darf ich denn jetzt als Quelle verwenden und was nicht? Gibt es eine Faustformel dafür? Das Wichtigste einer Quelle sind immer die Qualität und die Aktualität. Das bedeutet, wenn ich in einer Literatur keine Quellennachweise finden kann, dann wird sie keinen wissenschaftlichen Anspruch haben. Zeitschriften sind in der Regel aktueller als Monographien. Generell sollte soweit möglich immer mit der aktuellsten Fassung, Auflage gearbeitet werden und der Verfasser sowie das Erscheinungsjahr klar bekannt sein. Die Qualität einer Quelle lässt sich häufig am Ruf, dem Renommee des Verlages oder der Schriftreihe erkennen. Ein kleiner Exkurs zur Primär- und Sekundärquellen. Eine Primärquelle ist, wie der Name schon sagt, die Quelle, die die beinhalteten Informationen als erste publiziert. In der Regel wird diese von Zeugen des Ereignisses bzw. beteiligten Personen verfasst. Briefe, Fotografien, Zeitungsberichte und Forschungsberichte sind Beispiele für Primärquellen. Zur Primärliteratur, also die literarischen Primärquellen, zählen beispielsweise Erstveröffentlichungen von Romanen, Artikeln oder Studien. Eine Sekundärquelle beschreibt, interpretiert oder analysiert eine Primärquelle. Beispiele hierfür sind Lehrbücher oder Interpretationen von Gedichten und Kunstwerken. In der Juristik zählen auch dazu die Kommentare des Gesetzes. Häufig wird von Sekundärliteratur gesprochen. Diese bezeichnet Fach- und Sachliteratur, in der sich mit den Inhalten der Primärquellen auseinandergesetzt wurde. In den meisten Sekundärquellen werden die Informationen mehrerer Primärquellen gebündelt. Dadurch können sie einen schnellen Überblick mit vielen Informationen liefern. Für deine Arbeit kannst du eine Sekundärquelle nicht nur zum Erlangen von Hintergrundinformationen nutzen, sondern auch, um deine Argumente durch die Ideen der Verfasser der Sekundärquelle zu untermauern oder zu widerlegen. Außerdem kannst du Sekundärquellen nutzen, um Informationen einer Primärquelle zu erlangen, auf die du nicht zugreifen kannst. Aber aufgepasst, in deiner Arbeit solltest du möglichst aus den Originalquellen zitieren. Das heißt nicht, dass du nur Primärquellen zitieren darfst, sondern nur, dass du die Quelle zitieren solltest, in der diese eine Information das erste Mal veröffentlicht wurde. Also, wenn in einer Sekundärquelle Ideen und Analysen zum ersten Mal geäußert werden, dürfen diese genauso zitiert werden. Falls das nicht der Fall sein sollte und du einen schon zitierten Textausschnitt selbst zitieren möchtest, solltest du versuchen, dir die Primärquelle zu beschaffen. Dabei gibt es nur eine Ausnahme, und zwar, wenn die Primärquelle verloren gegangen ist oder du keinen Zugriff auf sie haben solltest. Nur in dieser Ausnahme darfst du ein sogenanntes Sekundärzitat verwenden. In dem Buch steht zwar etwas über das eine, aber nicht über das andere, so wie ich es in meiner Arbeit verbinden möchte. Die Lösung dieses Problems möchte ich gerne anhand eines Beispiels näher bringen, denn dabei kommen wir nun zur eigenständigen Transferleistung, die in jeder wissenschaftlichen Arbeit erbracht werden muss. Sagen wir, unser Thema, über das wir schreiben, lautet die wachsende Relevanz der Online-Recherche für wissenschaftliche Arbeiten im 21. Jahrhundert. Und für dieses konnten wir bisher kein einziges Buch finden, in dem alle Aspekte des Themas berücksichtigt werden. Aber durch unser Cluster, die einzelnen Gedanken, die wir uns zu dem Thema schon gemacht haben, kristallisierten sich drei größere einzelne Themenblöcke heraus. Block A beispielsweise wäre in diesem Fall die Online-Recherche. Block B der technische Fortschritt in den letzten 20 Jahren und Block C die wissenschaftlichen Ausarbeitungen. Zu allen drei Blöcken unabhängig voneinander lässt sich ohne großen Aufwand Literatur finden. Jetzt kommt der interessantere Teil, das, was akademisches Arbeiten überhaupt erst ausmacht. Denn jetzt, nach dem Sichten der einzelnen Informationen aus der Literatur, kommt die Transferleistung. Die gesammelten Informationen müssen jetzt miteinander in Verbindung gebracht werden, sodass am Ende der Arbeit begründet gesagt werden kann, wie groß die Relevanz der Online-Recherche zum aktuellen Stand ist, wie sie sich entwickelt hat und welche Bedeutung sie für die Ausarbeitung von wissenschaftlichen Arbeiten hat. Eine kleine Anleitung, wie ihr an eure Recherche herangehen könnt, habe ich euch jetzt an die Hand gegeben. Aber es gibt ja noch so viele weitere Fragen dazu. Deswegen habe ich mich mit Kerstin Wienicke, der Bibliotheksleitung aus Süderburg, ganz Corona-konform bei Skype zu einem Gespräch getroffen. Ihr durfte ich ein paar Fragen zur Recherche in der Bibliothek stellen. Hallo Kerstin Wienicke.
Moin, Annalena. Hi.
Also ich darf dir ja ein paar Fragen zur Bibliothek stellen und zum Thema Recherche. Und da habe ich mir einfach mal ein paar überlegt. Mal schauen, ich bin ganz gespannt auf deine Antworten dazu. Als allererstes, wie kann mir als Studi die Bibliothek mit ihren Mitarbeitern bei der Recherche behilflich sein?
Ja, also grundsätzlich können sich die Studis natürlich mit jeder Art Frage an uns wenden. Das kann die Unterstützung einfach bei der formalen Recherche sein, also dass ihr eine Liste von eurem Prof kriegt mit Büchern, die ihr zu lesen habt fürs Semester. Also ihr wisst quasi schon, welche Bücher ihr braucht. Ihr könnt uns fragen, wie man da am Katalog am besten recherchiert, was die ganzen Angaben im Bibliothekskatalog bedeuten. Also wenn da zum Beispiel steht Bandliste, heißt das, dass wir mehr als ein Exemplar haben und man sich darüber nochmal genauer informieren kann, wie viele denn wirklich verfügbar sind, bis wann die Sachen vielleicht ausgeliehen sind. Also alles rund um den Umgang mit unserem Katalog könnt ihr jederzeit fragen. Aber natürlich auch die Unterstützung bei der thematischen Recherche bei uns suchen. Also das heißt, ihr bekommt ein Thema, ein Hausarbeitsthema oder ein Referatsthema. Und wir können euch mal auf den Weg bringen, wie man da vielleicht Suchstrategien entwickeln kann, wie man Findewerkzeuge bei uns benutzt, also welche Datenbanken oder welche elektronischen Angebote wir zur Verfügung stellen. All das könnt ihr uns fragen. Auf unserer Homepage gibt es natürlich auch schon zahlreiche Hilfestellungen. Also wir haben ganz viele erklärende Texte. Im Online-Katalog gibt es eine Hilfefunktion. Und ganz neu jetzt auch die schlauen Ostfalia-Clips, die nach und nach bei uns eingebunden werden, wo halt auch so einzelne Themen nochmal erklärt werden. Aber grundsätzlich, wenn es Fragen gibt, könnt ihr uns immer persönlich ansprechen, telefonisch erreichen oder per Mail auch fragen.
Okay, danke schön. Das ist auch... Für mich waren da gerade schon wieder unglaublich viele Informationen mit dabei, an die ich selbst noch gar nicht so gedacht habe. Ich habe immer die Recherche, wenn eben über die Online-Website probiert und mich da ein bisschen durch die Kataloge versucht zu klicken und habe dann maximal mal eine Mail geschrieben mit meinen Wünschen, ob es möglich sei, mir diese Bücher zu besorgen. Aber alles andere habe ich auch noch nicht ausprobiert. Mit welchen Fragen kann ich mich denn an die Mitarbeiter der Bibliothek wenden? Wobei, das hast du ja im Grunde schon fast mit beantwortet, würde ich sagen, oder?
Also auf jeden Fall, wie gesagt, alles, was zur Benutzung dazu zählt. Also auch, wie komme ich auf mein Konto? Wie kann ich Sachen verlängern, die ich ausgeliehen habe? Was bedeuten Mails, die ihr vielleicht von uns bekommt? Und auch der große Bereich des Mahnwesens. Also wenn es irgendwelche Mahnungen von uns gibt, bitte sich einfach melden und uns informieren. Keine Ahnung, irgendein Buch ist verschwunden und ihr wisst nicht, wo ihr es gehabt habt. Einfach uns Bescheid sagen, bevor die Mahnungen einfach weiterlaufen und es unendlich teuer wird. Einfach kurz Bescheid sagen, hier, pass auf, ich suche das Buch noch oder ich werde das Buch ersetzen. Dann können wir da auf jeden Fall reagieren und die Mahnungen dann im Zweifel auch zurücknehmen. Also das ist mir ganz wichtig, dass es nicht einfach ausgesessen wird mit den Mahnungen. Also uns macht es keinen Spaß, da so viele Mahngebühren einfordern zu müssen. Ne? Also dass wir da auf jeden Fall die Scheu verlieren, uns anzusprechen. Ne? Also ganz oft ist es einfach so, ich habe das Buch abgegeben und dann liegt es halt bei den Eltern, weil ich mal am Wochenende bei den Eltern irgendwie was, einfach das Wochenende bei den Eltern verbracht habe und da halt ein Buch liegen lassen habe, weil ich da gearbeitet habe und dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Einfach uns Bescheid sagen und wir geben euch noch Zeit, die Bücher zu finden oder halt zu ersetzen, aber aussitzen ist immer, immer ganz falsch. Und natürlich, ne, alles zur Recherche. Immer, immer gerne fragen.
Aber auch den Punkt mit den Mahnungen fand ich gerade wieder sehr interessant. Dass, da denkt man einfach gar nicht so drüber nach.
Ja, das kann halt leider sehr schnell sehr teuer werden, gerade in so literaturintensiven Studiengängen, wo man dann halt vielleicht auch mal 20 Bücher gleichzeitig zu Hause hat. Sobald man mit einem Buch in der Mahnung ist, kann man alle anderen halt auch nicht verlängern. Also es liegt dann vielleicht an den 2 Euro für das eine Buch, das irgendwie zu spät zurückkommt. Und mit den anderen laufe ich dann vielleicht auch in die nächsten Mahnungen. Also da auf jeden Fall Bescheid sagen und sich rechtzeitig informieren. Es gibt die Möglichkeit, die Gebühren online zu überweisen. Also man muss gar nicht zwingend auch in die Bibliothek kommen, um das im Anfang irgendwie klären zu können. Also das ist, da bitte einfach die Scheu verlieren, ja, wie gesagt.
Ja, das sind auch wieder so Informationen, die bekommt man als Studi nicht unbedingt, wenn man nicht gezielt nachfragt.
Ja.
Das ist dementsprechend, ja, schon sehr wichtig. Okay. Für was ist denn die Bibliothek zuständig und was geht zu weit? Also welche Erwartungen darf ich als Studi haben oder was sollte ich vielleicht lieber nicht haben? Und das können wir ja sonst auch gerne auf Söderburg beziehen.
Ja, also grundsätzlich kann man uns erstmal alles fragen und wir würden dann halt auch zurückmelden, wenn das jetzt eine Erwartung ist, die wir nicht erfüllen können. Also es ist zum Beispiel kein Problem zu sagen, dieses eine Buch brauche ich ganz dringend, ich komme aber extra aus Hamburg. Wäre es okay, wenn ihr mir das schon mal reserviert, damit das auf jeden Fall da ist, wenn ich dann in 2 Tagen an den Standort komme und das Buch entleihen möchte. Nicht, dass es mir jemand anders zwischendurch wegschnappt. Sowas wäre zum Beispiel okay. Was wahrscheinlich nicht okay wäre, ist uns eine Liste mit 30 Büchern zu schicken und wir sammeln die aus den Regalen und stellen die dann für diejenigen zur Verfügung. Also ne, wir gucken da schon halt mit Augenmaß drauf, was vertretbar ist und was nicht. Fragen darf man natürlich immer, aber man muss auch damit leben, dass wir sagen, na, das ist jetzt ein bisschen dreist, das von uns zu erwarten. Aber ansonsten für Söderburg kann ich zum Beispiel auch sagen, dass ich für Bachelor-Kandidaten auch immer gerne noch so eine kleine Sprechstunde anbiete. Also wer sich bei mir meldet und sagt, ich brauche nochmal ein paar Tipps Richtung Recherche, da nehme ich mir auch gerne eine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit und dann gehen wir nochmal die Angebote der Bibliothek durch, unsere Datenbanken durch, suchen schon mal vielleicht nach Ideen für Suchbegriffe und so weiter. Wie gesagt, da kann man einfach mit seinem Team vor Ort, mit der Bibliothek vor Ort einfach auch mal sprechen.
Ja, heißt ja im Grunde einfach die Kommunikation suchen.
Ja.
Fragen kostet nichts und dann einfach mal die Antwort abwarten.
Ganz genau. Ja.
Man kann eigentlich nichts verlieren, wenn man
Richtig.
Fragt. Und warum sollte ich unbedingt in die Bibliothek für die Recherche gehen und nicht einfach bei Google suchen?
Ha, gut, dass du fragst. Also ich kann euch Google und Wikipedia natürlich nicht verbieten und das will ich auch gar nicht. Es sollte aber jedem klar sein, was das für Ergebnisse sind, die ich da bekomme. Für den ersten Einstieg in ein Thema oder einen Überblick zum vielleicht auch ganz komplett neuen Thema ist Wikipedia super geeignet. Man hat ganz oft schon mal dann Ideen für Suchbegriffe, mit denen man dann weiter recherchieren kann. Ganz oft gibt es halt auch schon Literaturhinweise unten dran an dem Artikel. Und das ist an sich für einen Einstieg gar nicht verkehrt. Aber ob man dann einen Wikipedia-Artikel wirklich zitieren sollte oder in seine Arbeit mit einbauen, da würde ich halt einfach von abraten. Alleine, wenn man guckt, wie viele Autoren an so einem Wikipedia-Artikel mitschreiben und alle sind unbekannt. Also wo will ich die, wie will ich rausfinden, ob diese Angabe wirklich korrekt ist? Also da kann ich halt einem gedruckten Buch, einem Lehrbuch aus einem renommierten wissenschaftlichen Verlag eher vertrauen als irgendeiner Seite im Internet. Gerade auch auf Google bezogen oder andere Suchmaschinen. Man hat halt immer die Gefahr der fehlenden Qualitätskontrolle dort. Also man sollte auf jeden Fall, bevor man zitiert, sorgfältig prüfen, auf was für eine Quelle stütze ich mich da gerade. Wer ist der Autor? Wer ist der Herausgeber? Wie aktuell ist die Quelle, die ich da gerade benutze? Inhaltsstil der Seite? Sind da super viele Rechtschreibfehler? Dann kann ich vielleicht schon auch davon ausgehen, dass das jetzt vielleicht nicht so von der Qualität dem entspricht, was ich vielleicht oder mein Prof an eine wissenschaftliche Arbeit und eine wissenschaftliche Quelle annimmt. Genau. Grundsätzlich sollte allen klar sein, dass Google nur 10% aller verfügbaren Websites indexiert. Das heißt, ich kriege eine riesen Treffermenge, durchsuche aber wirklich nur einen Bruchteil des Internets. Und viele Inhalte sind für Suchmaschinen einfach gar nicht auffindbar. Also alles, was so das Deep Web angeht, dynamische Inhalte, die bei einer Datenbankabfrage zum Beispiel erstellt werden, die kann Google gar nicht indexieren. Das heißt, die gehen mir völlig verloren in der Trefferliste. Und wenn wir mal ehrlich sind, wie viele Seiten der Google-Trefferlisten gucke ich mir an? Die ersten 1, 2, 3? Wie ist das gerankt? Also wer entscheidet, was oben steht und mir angezeigt wird auf den ersten 2, 3 Seiten Und wer sagt mir denn nicht, dass auf Seite 12 vielleicht auch nochmal ein interessanter Artikel zu meinem Thema wäre? Wie gesagt, für den ersten Einstieg sehr gerne, aber man muss halt auch viele Sachen bedenken. Google durchsucht zum Beispiel auch nur dann oder gibt mir nur Treffer in der Sprache, in der ich meinen Suchbegriff eingegeben habe. Also suche ich nach einem deutschen Begriff, kriege ich halt auch nur deutschsprachige Ergebnisse. Ich würde in dem Moment Englisch als Wissenschaftssprache völlig ausklammern. Oder ich muss halt eine zweite Suche starten. Na, also es muss einem schon alles klar sein, dass das Google nicht das einzige Mittel sein sollte.
Ja, aber wenn ich jetzt ein Buch gefunden habe, was für mich vielleicht relevante Informationen beinhaltet, die Bibliothek dieses aber nicht hat, was mache ich dann?
Du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst uns jederzeit einen Anschaffungsvorschlag machen, entweder per Mail oder wir haben auch ein Formular auf unserer Homepage, wo man einfach die ganzen Angaben des Buches einträgt und dann noch anhaken kann, ob man das vorgemerkt haben möchte oder nicht. Das hat einfach den Sinn, dass es dann halt bevorzugt bearbeitet wird und so schnell wie möglich dir zur Verfügung gestellt wird.
Geht das denn so schnell, wenn ich jetzt beispielsweise die Bachelorarbeit habe mit 3 Monaten Begrenzung? Das ist ja im Vergleich zu einer Hausarbeit vielleicht schon wieder relativ viel Zeit.
Ja, genau, das ist das Problem. Also wir sind nicht der Buchhandel, ne? Das Buch ist nicht heute bestellt und dann morgen da. Also in der Regel muss man mit 1,5-2 Wochen Einarbeitungszeit wirklich rechnen. Also man muss das Buch bestellen, bearbeiten, die Schilderchen schreiben und kleben. Also der ganze Aufwand ist natürlich deutlich höher, als wenn ich das im Buchhandel bestelle und dann ist es am nächsten Tag bei mir.
Okay, gut. Aber da hätte ich jetzt tatsächlich mit noch sehr viel mehr Zeit gerechnet, die das Ganze dauert, bis das Buch dann tatsächlich vielleicht angeschafft ist. Es ist ja auch nicht vorausgesagt, dass es überhaupt angeschafft wird.
Genau, also da würden wir uns dann aber auf jeden Fall zurückmelden. Also sobald wir einen Anschaffungswunsch kriegen, prüfen wir den natürlich. Wenn wir das ablehnen, weil das Buch zu alt ist oder aus einem Verlag kommt, den wir nicht anschaffen. Also es gibt ganz viele Verlage, die einfach nicht dem Anspruch an wissenschaftliche Qualität genügen, wo zum Beispiel nur Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten veröffentlicht werden. Ne? Also man sollte ja immer höherwertig zitieren. Das heißt, wenn ich eine Bachelorarbeit selber schreibe, sollte ich nicht aus einer Bachelorarbeit zitieren und die als meine Quelle angeben. Und sowas ist in der Regel nicht nochmal geprüft. Ne? Die Leute reichen da ihre Bachelorarbeit ein und dann wird die einfach ungeprüft, unredigiert veröffentlicht für ein Heidengeld. Und da würden wir dann halt auch sagen, kaufen wir nicht, aber das halt auch begründen. Also ich denke, das ist immer nachvollziehbar, wenn wir Sachen ablehnen, warum wir das jetzt nicht kaufen. Möglichkeit 2 wäre, das über Verleihe zu bestellen. Also wenn wir es nicht kaufen, dass wir das aus einer anderen Bibliothek bestellen. Auch da ist aber das Zeitmanagement wichtig. Also auch da muss man mit 14 Tagen Lieferzeit durchaus rechnen. Es kann länger dauern, es kann schneller gehen. Gerade wenn ich zum Beispiel einen Aufsatz aus einer Zeitschrift bestelle, ist der relativ schnell da. Bedenken muss man auch, dass die Bücher aus der Fernleihe nicht so lange zur Verfügung stehen wie Bücher aus dem Ostfalia-Bestand. Also in der Regel sind es nur 4 Wochen Leihfrist, auch wenn ich meine Bachelorarbeit angemeldet habe. Fernleihbücher sind von dieser längeren Leihfrist ausgenommen. Also ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß. Sobald man seine Bachelorarbeit angemeldet hat, kann man uns Bescheid sagen. Und wir richten euch dann eine längere Leihfrist ein. Das wären dann für Bücher statt 4 Wochen 3 Monate Leihfrist. Und für Kurzausleihen, also Bücher, die normalerweise nur 1 Woche entleihbar wären, wären es dann 4 Wochen. Leihfrist. Das vielleicht nochmal als Hinweis.
Ja, nochmal eine sehr relevante Information, würde ich sagen.
Ja, genau. Uns da einfach informieren, dass ihr jetzt in der Bearbeitungszeit seid und dann gibt es von uns eine Mail zurück mit den ganzen Details, was man da dann nochmal beachten muss.
Aber das funktioniert auch nur, wenn die Bachelorarbeit schon tatsächlich angemeldet ist und nicht, genau, wenn man begonnen hat, aber noch nicht angemeldet hat. Ja.
Ihr könnt natürlich trotzdem schon Bücher ausleihen, müsst dann aber halt damit leben, dass die vielleicht vorgemerkt werden von anderen Leuten. Und dann können wir das auch nicht überschreiben in dem Moment. Also wenn das Buch nur noch 2 Wochen bei dir wäre und jemand anders möchte es, dann können wir nicht sagen, aber jetzt hat sie angemeldet, jetzt kriegt sie das länger, weil derjenige kann sich ja auch darauf verlassen, dass das Buch zu dem Zeitpunkt zurückkommt, das ihm angezeigt wird. Aber grundsätzlich, sobald du dann angemeldet hast und der Status geändert wurde auf Bachelor-Kandidat bei uns im System, einfach alles, was man ausgeliehen hat, einmal verlängern. Und das hat dann automatisch auch die 3 Monate Leihfrist.
Sehr wichtig zu wissen.
Genau. Dass wir sprechen.
Oh ja, das wird mir auf jeden Fall wahrscheinlich dann auch helfen im nächsten Semester. Ich hoffe sehr. Die Bücher aus der Fernleihe.
Oh, warte noch, ich habe noch eine Alternative für den Fall, dass wir das Buch nicht haben. Es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, gerade wenn man vielleicht in Braunschweig oder Lüneburg oder Hannover wohnt, andere Bibliotheken zu nutzen. Also sich noch irgendwo anders an der Uni-Bibliothek einfach anzumelden und dort die Bestände zu benutzen. Muss man sich natürlich informieren, wie da die Zugangsbedingungen sind, ob es eine Gebühr kostet oder nicht, eine Benutzungsgebühr. Aber auch das wäre zum Beispiel noch eine Option zu sagen, vielleicht hat eine andere Bibliothek in meiner Nähe die Bücher, die ich brauche.
Das könnte man ja im Zweifelsfall wahrscheinlich auch wieder online über deren Kataloge herausfinden und dann danach erst entscheiden, ob man sich jetzt da diesen zusätzlichen Zugang holen möchte oder ob sich das nicht lohnt.
Dann. Ganz genau, ja.
Aber die Bücher aus der Fernleihe, da kann ich ja, wenn es gut läuft im Vorfeld, wahrscheinlich nur den Klappentext wirklich von lesen. Wie kann ich herausfinden, ob dieses Buch wirklich relevant für mich ist oder ob ich mir diese Ausleihe oder diesen Prozess an sich ja eigentlich schon sparen könnte?
Ja, das ist schwierig. Also grundsätzlich sollte man ja so vorgehen, dass man sich erstmal einen Überblick über sein Thema verschafft und erstmal die Grundlagenliteratur liest, mit der wir wahrscheinlich hier in der Ostfalia ja sowieso schon helfen können. Also dass man einfach Lehrbücher oder einführende Literatur zu dem Thema und den Bedarf quasi hier an der Ostfalia decken kann. Da kommt einem dann wieder das Zeitmanagement wahrscheinlich in die Quere, wenn man wirklich tiefer in ein Thema einsteigt und sagt, da bezieht sich jetzt aber wirklich jeder drauf. Oder das ist eine Quelle, die muss ich auf jeden Fall im Original lesen, um die Argumentation zu verstehen. Oder na, je konkreter meine Fragestellung wird, desto spezieller wird wahrscheinlich auch die Literatur, die ich benötige, die wir dann vielleicht nicht mehr vor Ort haben. Ja, da muss man halt dann gucken, ob man vielleicht ein Inhaltsverzeichnis findet oder Rezensionen im Internet, die zu dem Buch noch irgendwas aussagen. Google Books oder Google Scholar kann man ausprobieren. Ganz oft sind wahrscheinlich nicht alle Seiten frei verfügbar, aber vielleicht die Einleitung oder das Literaturverzeichnis des gesuchten Buches. Also ja, da muss man halt tatsächlich vielleicht ein bisschen rumsuchen, ob man dann tatsächlich nochmal mehr Informationen zu diesem Buch findet, ja.
Oder alternativ eben in den sauren Apfel beißen und es einfach bestellen.
Genau.
Okay. Ich habe mal gehört, Qualität kostet. Was soll mir das sagen, dass ich mir als Studi im Vorfeld meiner Arbeit irgendwie schon mal ja so ein gewisses Budget anhäufen sollte, was ich dann das Studium über zur Seite lege, damit ich dann meine Bachelorarbeit schreiben kann? Oder was kann ich darunter verstehen?
Ja, Qualität kostet, das ist so richtig. Aber ich möchte euch natürlich nicht vorschreiben, ihr müsst 500 Euro am Ende des Semesters haben, um eure Literatur zu bestellen. Also ja, Verlage wollen Geld verdienen und stellen Inhalte nicht einfach kostenlos ins Netz. Aber grundsätzlich habt ihr da für uns. Wir kaufen jedes Jahr relevante, neue wissenschaftliche Literatur, gedruckt, aber auch online. Wir haben zum Beispiel fast 97.000 E-Books über alle Fachbereiche hinweg, die wir euch anbieten. Wir haben Datenbanken, elektronische Zeitschriften lizenziert. Ja, am Ende ist es dann vielleicht 1,50 Euro für eine Fernleihe pro Bestellung. Und dann eventuelle Kopierkosten oder so. Aber man muss jetzt nicht sich 50 Fachbücher privat kaufen. Also wie gesagt, mit einem guten Zeitmanagement und wenn ich weiß, mit diesen Einschränkungen zu leben, dass es halt nicht von jetzt auf gleich verfügbar sein wird, dann kostet das nicht viel Geld.
Aber grundsätzlich, wenn ich dann jetzt beispielsweise im Internet eine Quelle finde, die Geld verlangt, damit ich sie lesen kann, kann ich schon davon ausgehen, dass die auf jeden Fall wissenschaftlich fundiert ist und dass ich die schlussendlich dann auch zitieren darf.
Ah, also für die Qualität der Quelle kann ich jetzt natürlich nicht einstehen. Beziehst du dich jetzt auf so Sachen, wenn da steht, diesen Zeitschriftenartikel für $30 kaufen oder dieses E-Book für $70 kaufen? Oder was genau meinst du?
Ja, das gibt's ja manchmal, dass man dann oder auch, dass es dann heißt, den Artikel weiterlesen, wenn man dann irgendwie sich das Abo geholt hat oder ähnliches.
Ja, dann guck mal nach der Quellenangabe. Also in welcher Zeitschrift ist dieser Aufsatz denn erschienen, den du dir online jetzt gesucht hast? Ist das vielleicht eine Zeitschrift, die wir gedruckt bei uns im Ostfalia-Bestand haben? Oder haben wir vielleicht die E-Ausgabe auch lizenziert? Wenn du von zu Hause aus recherchierst, ist es ganz wichtig, dass du VPN einschaltest und quasi im Hochschulnetzwerk surfst. Dann kann es dir zum Beispiel passieren, dass der Artikel auf einmal nicht mehr hinter so einer Paywall verschwunden ist, sondern wir die Zeitschrift vielleicht lizenziert haben und der Artikel im Volltext auftaucht. Das kriegst du aber halt nur raus, wenn du eine IP der Hochschule hast, mit der du gerade unterwegs bist, oder halt hier im Hochschulnetzwerk vor Ort recherchierst, also in den Poolräumen oder in der Bibliothek an den Rechnern. Ansonsten kannst du auch einmal probieren, den Zeitschriftennamen bei uns zu recherchieren. Und auch da wird dir dann bei uns im Katalog angezeigt, ob wir vielleicht die gedruckte Ausgabe haben oder einen Zeitraum des E-Journals lizenziert haben. Und sowas ist über Fernleihe immer günstiger zu besorgen, als wenn du jetzt $30 für einen Zeitschriftenartikel ausgibst. Mit der Einschränkung, dass es natürlich dauert.
Ah, okay. Ja. Das sind auf jeden Fall auch wieder sehr relevante Informationen, dass man sich auch einfach, ich habe das tatsächlich über Statista jetzt neulich festgestellt, dass ich zufällig in dem VPN eingeloggt war und das sehr viel besser funktioniert hat mit der Recherche als ohne.
Ja, ganz genau.
Ja, okay. Danke dir für deine zahlreichen Informationen und dass ich auch ganz, ganz viel Neues lernen durfte. Und ich glaube auch, dass alle anderen, die diesen Podcast jetzt zukünftig hören werden, ganz viel Neues erfahren dürfen, was sie vorher noch nicht so wussten von ihrer Hochschule und erst recht nicht von der Bibliothek.
Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, immer Fragen, auch wenn jetzt noch irgendwelche Fragen im Nachgang auftauchen, einfach mal bei uns durchklingeln oder vorbeikommen oder eine Mail schreiben. Wir antworten gerne.
Okay, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern.
Das war's mit unserer heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, das war genauso informativ für euch wie für mich. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an schreibwerkstatt@ostfalia.de. Weitere Informationen findet ihr auch auf Moodle unter schreiben.ostfalia.de. Tschüss und bis zur nächsten Folge.